So, dann sage ich herzlich willkommen zu unserem letzten Goldesel Trader Talk vor den Weihnachtsfeiertagen und ich gehe davon aus, auch den letzten Trader Talk im Jahr 2021. Es liegt ein Auf und Ab hinter uns. Wir wollen gleich ganz kurz erstmal auf den Markt eingehen, wie wir das ganze Jahr erlebt haben, auch so einen kleinen Ausblick vielleicht geben, wie das nächste Jahr laufen könnte. Und dann auch auf unsere Favoriten eingehen und auch so ein bisschen auf eure Favoriten eingehen, da so unsere Meinung ein bisschen kundtun, sofern wir denn eine haben. Ganz kurz vorab natürlich der Disclaimer, dass das nur unsere Meinung ist und das ist vor allen Dingen jetzt bei diesen Favoriten wichtig, ja. Das ist keine Kaufempfehlung und man kann da auch komplett daneben liegen, ja. Also bitte nicht blind sowas nachkaufen und dann Buy and Hold betreiben, denn innerhalb des Jahres kann sich ja viel, viel Neues ergeben und da gibt es dann eine neue Sachlage. Deswegen bitte immer selbst entscheiden und niemals hier blind irgendwelchen Sachen folgen. Genau. Und dann sage ich jetzt erstmal Servus, Marc. Wir sind ja heute mal wieder sogar 2 Tage früher wie normal, aber am 24. hat bei uns ja die Börse zu. Deswegen ist das schlecht am Freitag und am 23. am letzten Tag. Ich habe es gerade eben schon gemerkt, muss man vielleicht nochmal in den Supermarkt gehen. Hier in Frankfurt hat man gerade eben schon gemerkt, irgendwie ganz viel Aufruhr, alles voll mit Autos, alles sind am Einkaufen. Ich glaube, die nächsten Tage wird es noch schlimmer. Also, na, deswegen, wie geht's? Wie steht's bei dir so?
Ja, grüß dich. Du, im Endeffekt sind es ruhige Tage. Also ich bleibe dem, was heißt dem Motto, aber ich bleibe dem treu, was ich schon letzte Woche gesagt habe. Im Endeffekt eine hohe Cashquote, immer mal wieder so ein bisschen was versuchen, aber im Großen und Ganzen ist viel Passivität angesagt. Wir haben jetzt ein bisschen gefühlt auch so eine Schaukelbörse. Gestern ja der Bounce, nachdem es dann 3 Tage wieder schwach war, also immer wieder die Muster, kurzfristig Übertreibung kann man kaufen, dann aber recht schnell sollte man auch wieder Gewinne einem streichen, denn es gibt dann auch immer wieder, gerade gerne nach einer freundlichen Eröffnung, ja, diese Abverkäufe über den Tag, sehr erratisch alles, hängt auch gerade sehr viel gefühlt an neuen Nachrichten rund um Omikron, über die Verbreitung. Ich denke, die Notenbanksitzung ist jetzt erstmal abgehakt. Vergangene Woche gab es ja auch wieder eine ganz fiese Bewegung. Erst die positive Reaktion, einen Tag später, dann direkt wieder ja, die 180-Grad-Wende. Dann hat sich jetzt aber ja im Endeffekt zu Wochenbeginn doch wieder gefangen. Und wenn jetzt nichts Krasseres mehr passiert, dann ja, wird es vielleicht noch ein bisschen so rumpendeln in der Tendenz, freundlich bleiben, was gut lief. Kann vielleicht noch ein Schippchen draufpacken, aber unterm Strich ist es ja tendenziell gelaufen. Sprich jetzt auch bei diesen gebeutelten Momentum-Aktien. Da wird dieses Jahr, glaube ich, auch nicht mehr viel passieren, die jetzt eben auch schon ja Wochen oder gar Monate in ihren Abwärtstrends eben gefangen sind, gell?
Ja, du hast halt echt den großen Vorteil gehabt. Ich habe ja in meinem einen Depot einiges an Positionen gehabt und nach der FED-Sitzung und den angekündigten Zinserhöhungen kam mir dann wie erhofft die positive Reaktion, nur um dann am nächsten Tag die dreifache Backpfeife zurückzubekommen. Also das war schon echt richtig, richtig heftig und da habe ich, also bei mir waren die letzten Tage nicht gut, habe ordentlich eingezahlt. Gestern endlich mal dann ein Lebenszeichen. Gestern war zum ersten Mal auch zu beobachten, dass so die Marktbreite ganz gut war. Ja, viele Aktien haben jetzt einen 10% Rebound hingelegt, teilweise sogar ja noch mehr, aber vor allen Dingen auch Aktien, die schwach waren. Ist halt jetzt echt die Frage, war das jetzt nur eine ganz kurze technische Gegenbewegung oder sehen vielleicht mal 2, 3 Tage eine Erholung? Und was passiert vor allen Dingen dann nächstes Jahr? Ne? Das ist halt echt schwierig vorauszusagen, sowieso, ne? Mit der neuen Zinspolitik werden es auf jeden Fall die Aktien, die jahrelang gut liefen, weil das Geld günstig war oder gar nichts gekostet hat, werden auf jeden Fall mehr Probleme haben. Das hat man jetzt auch zuletzt bei vielen, vielen Aktien gesehen. Deswegen, wie siehst du da das nächste Jahr? Also oder vielleicht fangen wir sogar mal erstmal mit einem kleinen Rückblick an, ne? Wie das Jahr für dich insgesamt erstmal gelaufen ist. Das war ja auch ein Auf und Ab im Endeffekt. Ich erinnere mich noch ganz gut an die ganze Geschichte mit GameStop und Co. Corona war so ein bisschen verdaut und dann kamen diese ganz neuen Geschichten mit den Meme-Stocks, mit Reddit und so weiter. Hast du da überhaupt damals auch, warst du da involviert oder hast du da gar nichts gemacht? Weil ich habe da ja auch teilweise echt daneben gelegen, weil das mache ich sehr selten. Ich habe aber irgendwann auf fallende Kurse gesetzt und das war am Anfang zumindest nicht die beste Idee.
Ja, gut, es war eine krasse Sondersituation. Also das mit GameStop auch, dass ja der Shortfloat bei über 100% lag, das war einmalig. Das hat dieser Dieb fucking value oder wie er sich genannt hat. Das hat er schon alles ganz gut geplant, würde ich mal behaupten. Ja, also nicht ohne Grund hat er es dann ja auch aufs GameStop abgesehen. Ich weiß nicht, ist es inzwischen reguliert worden, dass man Aktien mehrfach verleihen darf? Gab es doch
inzwischen? Ich glaube, da ist immer noch nichts Neues jetzt an Gesetzgebungen. Angeblich ist die Shortquote ja auch immer noch sehr hoch und die planen auch wieder irgendwie, was haben mir ein paar Leute geschrieben, bei AMC und bei GameStop, dass die den Aktien nicht mehr zum Leerverkauf zur Verfügung stehen, viele, und wollen den neuen Short-Squeeze verursachen, aber ob das klappt, ich bin eher skeptisch. Man hat ja, glaube ich, in den letzten Zahlen gesehen, die waren alle, sowohl bei AMC als auch bei GameStop, alles andere als gut, also ob da jetzt nochmal die Kraft aufgewendet werden kann, neuen Short-Squeeze zu verursachen, ich glaube nicht, aber gut, man weiß nie, ne? Also ich habe damals auch daneben gelegen, vielleicht klappt es diesmal wieder, aber ich weiß nur, dass ich diesmal hier nicht wie so ein Irrer auf fallende Kurse setzen werde, sondern ich lasse die Aktien einfach komplett weg. Ist besser fürs Nervenkostüm.
Ja, also ehrlich gesagt, ich habe mich da auch komplett rausgehalten. Irgendwie, das ist dann einfach höhere Gewalt. Irgendwie habe ich da auch gar nicht mehr so den Reiz, da mitzumachen, weil, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie, das ist... geht auch auf die Nerven und ich weiß nicht, beim einen Mal ziehe ich vielleicht ein bisschen was raus, beim nächsten Mal klappt es wieder nicht, unterm Strich hast du nicht viel verdient, der Nervenkitzel war hoch, aber das sollte ja nicht der Anspruch sein. Ja. Ich stehe immer gerne für diese doch eher gezielteren Spekulationen, dass man auf Ereignisse reagiert und ja, was man halt daraus lernen kann, ist, wenn Aktien echt so einen dermaßen hohen Shortfloat haben, da muss man mit allem rechnen, gell? Also da kann halt auch dieser Short Squeeze damals, wie bei VW ja abgelaufen ist, beziehungsweise ja doch bei VW im DAX, da hat man das eigentlich ja gekannt. GameStop hat jetzt vielleicht nochmal einen draufgesetzt, ist halt krass und ja.
Sieht man halt immer wieder, dass so eine Aktion kann dann echt voll aus dem Tritt bringen, wenn man da kein Exit-Szenario hat einfach. Und sowas kann immer wieder passieren, dass Aktien in das Unendliche steigen, zumindest kurzfristig. Ja. Das war mir jetzt auch eine Lehre, dass ich niemals auch nur... Ich habe das damals auch den großen Fehler gemacht. In mehreren Depots war ich dann short. Diesen Fehler werde ich nie wieder machen.
Das ist der Klassiker
falls mir sowas passiert. Und das Problem war ja damals auch, dass das über Nacht alles immer passiert ist. Das heißt, du hast eine Position short und am nächsten Tag hat die Aktie mit 100% plus eröffnet. Und also da dann die Reißleine zu ziehen, weil man denkt, jetzt ist die komplette Übertreibung. Es ging halt mehrere Tage so und in mehreren Depots. Also falls ich jemals ein Depot an die Wand fahren sollte, dann soll es nur ein Depot sein und nicht mehrere. Also das werde ich nie wieder machen, aber ich werde mich auch, glaube ich, insgesamt jetzt von solchen Spekulationen fernhalten, weil es irgendwie nicht meine Stärke ist.
Also, ja, es ist halt hochspekulativ, gell? Und das Ding ist halt immer, wie du schon sagst, man muss es halt aushalten können. Ich meine, die Rivian... die war am Hoch auch bei $180 und es war klar irgendwo, hier läuft eine mega fette Übertreibung ab, ja, über 100 Milliarden Market Cap bei 0 Euro Umsatz. Aber die Frage ist halt immer zwischendrin, wie viel kannst du noch aushalten? Ja, der Squeeze hätte halt, sage ich mal, auch noch auf 300 gehen können. Ja. Und wenn du halt short bist und es läuft gegen dich, im Endeffekt sind die Verluste theoretisch unendlich hoch und irgendwann kommt halt der Margin Call, weil womöglich dein Depot halt nicht mehr hergibt. Und das ist halt auch die... Ja, das hatte ich das ja große Problem. Im Endeffekt liegt man im Nachhinein wahrscheinlich richtig, aber man hat halt zwischendrin einfach nicht diese brutale Volatilität ausgehalten.
Ja, in meinem einen Interactive Brokers Depot, ich habe noch so ein kleines Nebendepot, da war ich auch short, das ist auf null gegangen, ne? Das ist krass. Also da, da war jetzt nicht viel drauf und so, aber da kam man die Meldung vom Broker, bitte Geld nachschießen und die Position wurde dann einfach glattgestellt sozusagen. Ne? Also ein klassischer Margin Call. Ja? Das ist nicht schön. Ne? War zum Glück jetzt nicht allzu viel Geld. Im anderen Depot habe ich viel mehr verloren, weil da zum Glück nicht viel drauf war. Aber da sieht man eben, dass wenn die Aktien sich verdreifachen, hast du einen dreifachen Einsatz verloren, dann ist das Ding gelaufen. Aber gut, reicht jetzt auch mit dem Thema GameStop. Was war denn sonst so bei dir im Jahr noch hängen geblieben? Hast du irgendwelche besonders guten Trades noch so auf dem Schirm, was besonders gut lief oder wie war das Jahr insgesamt bei dir?
Also im Endeffekt kommt es wirklich nah ran an das Jahr von letztem Jahr und das war ja wirklich ein Rekordjahr von der Performance her. Ich lasse es immer gerne am Ende des Jahres so ein bisschen sacken. Man schaut halt in seinen Steuertopf rein, der lügt ja nie, guckt sich das Ganze so ein bisschen an. Unterm Strich gefühlt würde ich sagen, war es halt auch wieder mit viel Arbeit verbunden. Es gab, ja, wenn man sich so die Aktien nach der größten Jahresperformance anschaut, USA, Deutschland, da waren wir bei einigen Titeln immer mal wieder dabei, hat sich so seine Bewegung rausgeschnitten, aber jetzt auch so ein Vervielfacher oder so habe ich nicht gelandet. Ich sag mal, die größte Herausforderung war wirklich, es gab ja nochmal diesen starken Jahresauftakt, vor allem eben auch bei diesen Momentum-Aktien. Mhm. Und dann gab es ja zum, ja, so im Frühjahr gab es ja die erste scharfe Korrektur, woraus ja dann auch mal eine ganz schöne Rebound-Situation entstanden ist. Die war ich auch noch relativ gut. Und ich glaube, das war so die größte Herausforderung halt, da aus den Momentum-Aktien auch noch vernünftig den Ausstieg zu finden, weil ab dem Frühjahr hat sich der Markt ja dann begonnen, stark zu teilen. Also das sieht man ja auch immer schön an dem Russell. Der ist ja dann eigentlich nur noch in diese Stagnationsphase übergegangen, Seitwärtsphase bis zum Jahresende. Und das hat man halt auch gesehen bei vielen der Momentum-Aktien, die sich ja letztes Jahr mehr als verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht haben. Das war ja auch so eine Situation, da kam man sich ja teilweise echt schon blöd vor. Also da musste man nicht viel machen und du hast ja echt...
Ja, alle haben verdient, ne?
Ja, man selbst nicht. So, Gefühl, ne? Ist wirklich, krass, ja, wenn man sich so ein bisschen an seine Lehre gehalten hat, hat sich dann mal gefreut. Ich weiß noch, bei E-Hang, ich habe mich nach auf 30% Move habe ich mich gefreut, den habe ich mitgenommen, von 10 irgendwie auf 13, weil der ohne News stattgefunden hat. Ja, das Ding ging halt noch auf 100, das ist halt schon deprimierend. Ja, ja. Aber es waren halt auch keine wirklichen News dahinter. Also es war einfach ein krankes Neuer Markt 2.0, muss man sagen. Der Trend hat sich fortgesetzt bis zum Jahresauftakt. Genau, und danach wurde es, hat man ja auch in der Community gemerkt oder allgemein, dann wurde es halt herausfordernd, weil auch die Leute, die letztes Jahr neu an die Börse kamen, die wurden ja eigentlich nur mit steigenden Kursen verwöhnt und sind damit groß geworden. Beide Dip ist zwar bis heute immer noch der Fall, die Indizes haben ja noch ihre hohen Niveaus, aber wenn man halt sieht, ja, Small- und Mid-Cap-Bereich, da hat es schon viele Aktien ordentlich zerlegt.
Ja, also ganz so leicht ist es auf jeden Fall nicht mehr.
Definitiv nicht. Ja. Nee.
Und als der Plug Power bei 60 Dollar stand, da kamen immer mehr Meldungen, ja, die steigt noch viel höher, höher, höher und irgendwann war es halt dann doch vorbei und die haben sich ja seitdem auch nicht mehr erholt. Ne? Und es wird ja, auch, genau. Auch eine Nail und so weiter. Also alle Aktien, die so die ganz krass gehypt waren, das ist ja auch so ein Learning. Es ist schwer, diesen kompletten Trend zu erwischen, nur ist es, glaube ich, ein ganz großer Fehler, dann wirklich noch ganz am Ende von diesen Übertreibungen, wo alle nur noch drüber sprechen und wo die jeden Morgen bei Trade auf TradeGate und bei Lang und Schwarz in den Top-Listen sind, bei den meisten Umsätzen, wo irgendwie vorbörslich mehrere Millionen Stücke laufen. Wer da dann noch einsteigt, der wird, wenn er da nicht den Absprung findet, zu großer Wahrscheinlichkeit riesige Verluste machen. Ne? Und jetzt bin ich aber mal gespannt. Ich meine, manche Aktien sind ja, also manche Unternehmen sind ja gar nicht schlecht. Ne? Die waren halt nur völlig übertrieben bewertet. Und mal sehen, ne? Wenn wir gleich mal so auf die Favoritenaktien schauen, vielleicht gibt es ja bei der einen oder anderen Aktie nochmal ein kleines Revival, ne? Denn die haben jetzt teilweise 50%, 60%, 70% verloren und ich sag mal so Thema Wasserstoff und so, das bleibt ja schon heiß, nur es gab halt einfach viel zu viele Vorschusslorbeeren, aber bei mir war das ja auch okay, ich habe die letzten Wochen jetzt leider nochmal eingezahlt, war jetzt nicht so toll, weil ich nicht so viel Cash hatte in einigen Depots, trotzdem ist es ja immer noch sehr solide und bin aber ganz optimistisch fürs nächste Jahr, aber es bleibt auf jeden Fall, glaube ich, es wird nicht einfach werden, denke ich. Es wird wahrscheinlich wieder zwischendurch sehr heftige Korrekturen geben, jetzt durch die neue Notenbankpolitik, aber das gibt natürlich auch mal wieder ordentliche Chancen. Wir haben es gestern gesehen, wie schnell Aktien halt auch wieder 10% steigen können. Und mal sehen, vielleicht fallen sie heute wieder 10% oder steigen nochmal 10%. Das ist alles möglich jetzt in der nächsten Zeit. Und wie siehst du dann das Jahr 2022? Denkst du, wir stehen am Jahresende höher. Was wird gefragt sein? Eher Value oder doch eher Tech? Und bleiben wir vielleicht sogar immer noch hier in dem, auf dieser krassen Fokussierung auf einigen wenigen großen Techs, die den Markt weiter oben halten? Denn operativ gut laufen tut's ja bei vielen Unternehmen. Und ich sag mal, so eine Alphabet, vor allen Dingen auch eine Facebook oder Meta heißen sie jetzt, hoch bewertet sind die ja weiterhin nicht. Ne? Und wenn Apple nächstes Jahr hier ihr VR-Headset rausbringt, ja, auf jeden Fall genügend Fantasie da.
Ja, du weißt ja, Prognosen sind schwierig, wenn sie, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. sagen wir mal so, die übergeordneten Trends, die haben ja weiterhin Bestand eigentlich. Also wenn man sich mal die Nasdaq, die S&P und so anschaut, wir haben immer noch diese intakten Aufwärtstrendstrukturen. Ich glaube halt, viel wird jetzt davon abhängig sein, wie eben der Covid-Verlauf weitergeht. Vor allem auch in Bezug auf diese Covid-Variante. Die große Gefahr ist halt, dass es mit neuen Lockdown-Maßnahmen zu weiteren Lieferketten, Problemen, Lieferengpässen kommen könnte. Das könnte natürlich irgendwo dann auch wieder ja die Wirtschaft so weit tangieren, dass Unternehmen erneut mit Gewinnwarnungen ums Eck kommen. wenn das ausbleiben sollte. Ich meine, teilweise die Auftragsbücher sind voll. Mhm. Also die Auftragslage an sich ist eigentlich gut. Es gibt eben diese Verzerrungen der Lieferketten, aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass das Ganze abebbt, dann stehen wir schon noch auf einem ganz guten Fundament. Ich meine, die Zinsschritte zeigen ja auch, die Konjunktur läuft irgendwo. Natürlich muss man die Energiepreise auch weiter im Auge behalten, aber wir stehen ja auch noch ganz am Anfang von dieser ganzen Zinsmaschinerie, was die Zinsschritte angeht. 3 sind für nächstes Jahr geplant. Wir haben immer noch negativen Realzins, der Anlagedruck ist hoch, viel Geld ist, denke ich, immer noch vorhanden, das in irgendeiner Form investiert werden muss. Insofern könnte ich mir schon vorstellen, wenn es jetzt ja keine neuen Hiobsbotschaften gibt rund um Omikron, neue Varianten etc., dass wir doch einen ganz guten Jahresauftakt sehen werden, dass sich die Trends vielleicht ähnlich wie 2020 nochmals beschleunigen werden. Aber immer dann, wenn es eben kurzfristig auch in eine Übertreibung übergehen sollte, dann wird es eben gefährlich und dann muss man eben schauen, dass man, ja, sage ich mal, möglichst gut den Ausstieg hinbekommt, dann vielleicht über den Sommer wieder so eine bereinigende Schaukelbörse gegen Jahresende hin kommt dann wieder. Ja, es ist alles idealisiert, aber wenn keine neuen richtigen Störfeuer kommen, ja, kann sich das Ganze durchaus noch weiter fortsetzen. Ich glaube halt, diese Mega-Euphorie und diese Bewertungsbubbles teilweise in Einzelaktien, die wird es so schnell nicht mehr geben. Das war eine Sondersituation, die eben Covid geschuldet war. Daran glaube ich nicht mehr. Und ich denke, ja, gute Tech-Unternehmen, die weiterhin gute Gewinne machen, haben die Chance natürlich auch weiterzuziehen, könnten wie eine Apple auch weiter immer wieder als sicherer Hafen gespielt werden. Aber durch die Zinsgeschichte, die uns so schnell wahrscheinlich nicht verlassen wird, dürfte der Markt schon auch mehr differenzieren. Ja. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass die ein oder andere Value-Aktie dann auch die besseren Karten hat und ja, dass man dann eben Value gegenüber hoch bewerteten Tech-Aktien bevorzugt und da auch stärkere Rotationen zu beobachten sind.
Also wie es genau läuft, weiß man nicht. Ne?
Weiß man nie. Es sind nur Szenarien.
Ich glaube, es ist wichtig, vor allen Dingen zu beobachten, was der Markt denn dann irgendwann spielt. Und genau, wenn es so sein sollte, dass der Markt diese zwar stark wachsenden, aber eben noch Cashflow-negativen oder verlustproduzierenden Unternehmen nicht mehr spielt, dann muss man das eben auch akzeptieren und darf da nicht ewig dran festhalten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ne? Und wenn der Trend jetzt weiterhin dahin geht, dass jetzt eher Value gefragt sind oder ich sag mal Tech-Unternehmen, wo ein bisschen Value dahinter ist, sowas wie Alphabet oder, keine Ahnung, Salesforce, Oracle, ne? solche eher Dickschiffe oder Cisco Systems, da muss man da eben drauf achten. Aber das ist natürlich noch nicht gesagt. Ich glaube trotzdem, dass weiter Unternehmen, die stark wachsen und dann auch Cashflow generieren, dass die dann nach der Korrektur auch weiter nach oben laufen. Aber das werde ich auf jeden Fall auch versuchen, natürlich genau zu beobachten. Eine Sache ist vielleicht auch noch wichtig. Katie Wood hat ja dieses Jahr, wie die haben wir auch öfter gesprochen, die hat ja dieses Jahr ordentlich auf den Deckel bekommen. Sie ist ja der Meinung, dass wir nächstes Jahr kein Inflationsproblem haben, sondern ein Deflationsproblem. Dieses Jahr haben wir ja die Preisschocks. Nächstes Jahr kann sich das Ganze auch so ein bisschen umkehren, wenn die Energiepreise nicht mehr komplett durch die Decke gehen, sondern sich das alles wieder normalisiert. Und es geht ja immer um die Vorjahresvergleiche. Und deswegen kann es schon sein, dass die Inflation sehr stark zurückkommt. Und dann kann es natürlich auch passieren, dass es vielleicht gar keine 3 Zinsschritte gibt, sondern, das hat der Herr Paul ja auch gesagt, dass man da weiter flexibel ist und das auch anpassen kann. Deswegen ist gar nicht in Stein gemeißelt, dass es 3 Zinserhöhungen gibt. Vielleicht gibt es ja auch eine deutlich schwächere Wirtschaft wieder wegen Omikron, weiter gestörte Lieferketten und dann hat die Fed ist ja auch eine Notenbank, die sagt, sie ist verpflichtet, die Wirtschaft zu unterstützen, dass man dann eben wieder mehr Rücksicht auf die Wirtschaft nimmt und doch wieder mehr stimuliert. Und das kann natürlich auch wieder Wachstumsaktien sehr schnell anfachen. Also es gilt auf jeden Fall weiter genau die Nachrichtenlage und so weiter zu beobachten. Deswegen, also jetzt das ist halt eh ganz schwer, jetzt zu sagen, was in 12 Monaten ist, das ist an der Börse halt einfach kaum möglich. Deswegen sind auch jetzt unsere Favoriten, auf die wir gleich mal eingehen, einfach so natürlich ein Schuss ins Grüne. Man kann vielleicht auch teilweise schon im Januar, Februar, März dann merken, dass man hier komplett daneben liegt, weil sich die Rahmenbedingungen einfach geändert haben. Deswegen ist es ganz wichtig. Kann ja vieles passieren, zum Beispiel Russland, Ukraine, dieser Konflikt, da können sich dann vielleicht Gas- und Strompreise oder Ölpreise komplett anders entwickeln, wie man denkt. Ja, da gibt es so viele Möglichkeiten einfach. Ich habe übrigens heute noch ein interessantes Interview gelesen im Handelsblatt mit dem CEO von RWE. Ist ja auch ein weiter interessantes Unternehmen. Und die haben halt auch gesagt, die brauchen Planungssicherheit. Wir hatten ja in dem Koalitionsvertrag davon schon mehrfach gesprochen, dass die Planungsverfahren vereinfacht werden sollen. Und da sagt er halt, sie müssen jetzt, sie brauchen jetzt Planungssicherheit, weil es werden jetzt auch wieder Atomkraftwerke abgeschaltet. Ja, es muss so viel zugebaut werden an erneuerbaren Energien. Und mittlerweile ist es sogar schon so, dass teilweise Unternehmen, ich glaube, Aurubis ist da auch ein Kandidat, die Produktion runterfahren, weil eben nicht mehr genügend Strom da ist. Und sie werden dann eben entschädigt dafür, dass sie die Produktion runterfahren, dass wir dann, wenn das halt so weiterläuft, irgendwann deindustrialisiert werden. Und das wäre halt schon heftig. Deswegen, also da muss sehr, sehr viel tun. Deswegen bin ich da auch gleich bei meinem Favorit, bei einem Unternehmen aus dem Sektor, denen ich ein bisschen was zutraue. Ja, hast du sonst noch irgendwas zum Markt? Sonst können wir ja mal langsam übergehen zu den unseren Favoriten und zu den ganzen, ja, zu den ganzen Meinungen aus der Community.
Also ich denke, wenn man sich halt die Trends auch mal auf Wochensicht anschaut, wir sind eben jetzt auch schon recht weit fortgeschritten. Es wird nicht leichter, solange keine massive Bereinigung stattgefunden hat. Das ist halt immer wieder so, worauf man es zurückbringen kann. Es wäre mal wirklich wünschenswert, dass wir eine ordentliche Marktbereinigung bekommen. Nicht so salamimäßig, sondern dass einfach ja über die Preisachse innerhalb kürzerer Zeit einfach nochmal ein bisschen mehr Luft abgelassen wird. Wenn das halt so weiter dip-mäßig sich immer weiter hangelt und dann sieht man ja, wie sich die Ausbrüche wieder schwer tun, dann muss erst wieder angefeckt werden, bis es weitergeht. Das war ja der Trend eigentlich über die letzten Monate schon, weil eben nie so diese Bereinigung stattgefunden hat. Und solange das nicht passiert und es eben möglicherweise dann noch zu einem starken Jahresauftakt kommt, muss man extrem aufpassen. Aber ich würde das Jahr 2022 dann auch jetzt börsentechnisch in keinster Weise abschreiben, auch wenn es dieses Jahr schon gut lief, wenn man die Indizeperformance anguckt. Es wird spannend bleiben. Ja, gucken wir mal, was uns erwartet. Aber das ist halt immer das muss man sich halt vor Augen führen. Ja, die Trends sind schon recht weit fortgeschritten und irgendwann kommt dann mal wieder die schärfere Korrektur. Ja, also es ist nur eine Frage der Zeit.
Ja, also wie gesagt, die Korrektur bei Einzelwerten hatten wir ja teilweise schon, aber die Indizes sind weiter echt sehr, sehr stabil.
Also Black heute, Power, ich habe es mir gerade nochmal angeschaut, die zeigt auch schön das Börsenjahr in Bezug auf diese Momentum-Aktien. Ja, die Aktie war am Hoch bei knapp noch 75 US-Dollar, gerade zum Jahresauftakt. Da hat sich das Ganze nochmal massiv beschleunigt. Dann kam ja richtig Euphorie in den Markt und am Tief war die Aktie dann bei knapp 19, bisschen drunter. Da sieht man mal, was für eine Spanne es war. Aktuell stehen wir bei 29, also vom Hoch haben wir uns immer noch mehr als halbiert. Und so schauen eben viele Charts aus. Ja, von diesen ganzen Highflyern aus vom letzten Jahr zum Jahresauftakt. Das, da hat sich der Markt dann halt verändert.
Schönes Beispiel ist auch Upstart, ne, mit ihrer KI-Plattform für die Kreditvergabe. Am Anfang des Jahres bei 25 Dollar. Dann hoch auf 400 Dollar, muss ich mir mal vorstellen, unfassbar. Ja. Und dann wieder runter von 400 Dollar auf 125 Dollar fast runter oder 130 Dollar runter. Also das ist wirklich extrem brutal, was hier bei den US-Märkten so passiert. Das gibt's, also das in Deutschland, gut, in Deutschland haben wir Teamviewer, ne? Die haben das aber nur in die eine Richtung eigentlich gemacht. Die sind nur nach unten abgestürzt. Ja. Ja. Könnte auch ein Kandidat sein für ein Comeback 2022, ist natürlich schwer zu sagen. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Teamviewer nehmen würde als Favorit 2022, wäre das halt einfach eine Spekulation darauf, dass wirklich so ein operativer Turnaround gelingt. Kann gut gehen, ist aber wirklich so, und das ist wirklich ein Schuss ins Blaue so ungefähr. Deswegen habe ich den auch nicht genommen, sondern hier würde ich wirklich abwarten, ob es charttechnische Signale gibt oder dann gute Nachrichten gibt, wo man sagt, okay, hier bildet sich neue Aufwärtstrenden. Deswegen lasse ich dann lieber auch mal ein paar Prozent liegen und lass die Aktie erstmal sich weiterentwickeln. Oder sowas wie S&T wäre ja auch eine Möglichkeit. Die Aktie ist heute wieder starker, wieder eine Short-Seller-Attacke. Scheint relativ unbegründet zu sein, was man jetzt immer mehr liest. Zumindest sagen das alle Analysten. Ne? Schwer zu sagen jetzt von außen natürlich. Das Unternehmen will ja noch eine größere Stellungnahme bringen, aber die Aktie schiebt sich jetzt auch heute wieder nach oben. Hätte natürlich auch ordentlich Luft, wenn da nichts dran ist und wenn sie vielleicht sogar die Prognosen bestätigen, nächstes Jahr weiter wachsen. Ich glaube, sie wollen ja so einen Bereich auch ausgliedern und so. Und das sind natürlich dann aber wirklich sehr, sehr spekulative Ideen einfach deswegen. Aber ja, kann man natürlich auch probieren, sowas. Genau. So, dann können wir ja mal loslegen. Vielleicht willst du ja mal mit deiner ersten Aktie anfangen, wo du gute Chancen siehst fürs nächste Jahr.
Also es gibt wirklich die ein oder andere Aktie, die entweder dieses Jahr jetzt stärker gebeutelt wurde eigentlich auf wieder ganz gute Niveaus zurückgekommen ist oder natürlich auch neuere Unternehmen mit neuer Technologie. Ich würde jetzt mal mit einem Klassiker anfangen, den kennt man wahrscheinlich, ich habe es auch schon mal in einem Podcast erwähnt, und zwar, das ist einfach die ProSieben-Aktie. Ja, okay. Ich könnte mir gut vorstellen, die Erholung im TV-Geschäft läuft ja schon. Man hat ja zuletzt auch die Prognose angehoben, man blickt optimistisch auf das Gesamtjahr. Dann gibt es ja noch den italienischen Großaktionär Mediaset. Der sorgt ja auch immer wieder für Gesprächsstoff. Der Sohn von Berlusconi will ja quasi die Macht bei der Sendergruppe ausweiten. Dann nächstes Jahr, im zweiten Quartal, möchte man ja auch noch die Dating-Sparte an die Börse bringen, diese Parship Meet Group, wo man ja mit 53% beteiligt ist. Und es gab ja schon erste Bewertungsansätze, die rumgereicht worden sind mit 3,5 Milliarden. Mhm. Und der Anteil von ProSieben wären dann schon 1,85 Milliarden. Und jetzt muss ich mir mal kurz die Market Cap von ProSieben selber. Ja, und ProSieben selber kommt gerade mal auf eine Market Cap noch von, ja, knapp 3,1 Milliarden. Da sieht man mal, also bewertungstechnisch ist es schon interessant. JP Morgan hat vorletzte Woche noch ein Kursziel von 28 Euro ausgesprochen. Also die Kombination ist eigentlich gar nicht schlecht, gerade mit der, also wenn sich das konkretisiert mit der Dating-Sparte und wenn solche Bewertungen weiterhin realistisch bleiben, ist natürlich auch immer vom Gesamtmarkt abhängig. Wenn es jetzt irgendwie in eine ganz schlechte Marktphase übergeht, kann auch sein, der Börsengang wird wieder zurückgestuft. Das hatten wir auch schon öfter gesehen. Wenn das Umfeld schlecht ist, dann ja, zögert man eher oder zögert das Ganze hinaus. Also die Gesamtmischung ist eigentlich gar nicht schlecht. Klar kann man sagen, ja, okay, es gab in den letzten Wochen jetzt auch schon immer mal wieder positive Nachrichten, die Aktie ja gar nicht irgendwie nachhaltig beflügeln konnte. Ja, gegen Ende des Jahres, ich meine, die Performance war nicht gut. Vielleicht ist es noch so ein bisschen dieser Window-Dressing-Effekt, aber einfach, wenn jetzt zu Jahresbeginn gerne auch die Karten eben bei institutionell neu gemischt werden. Das heißt, man setzt da dann auch verstärkter wieder auf Turnarounds. Man hat neue Mittelzuflüsse, die investiert werden müssen, finde ich das Gesamtpaket von ProSieben eigentlich weiterhin gar nicht so schlecht. Und ja, da kann auch mal, sage ich mal, über einige Wochen mal so ein schneller Verdoppler auch drin sein.
Ja, ist auf jeden Fall günstig bewertet, ne?
Genau.
KGV unter 10, bin halt irgendwie die Frage ist halt echt, wie viel dieses klassische Fernsehgeschäft noch wert ist. Und ich glaube, der Markt presst halt dort ein, dass das weiter am quasi nach und nach am Absterben ist und so. Ne? Das ist, glaube ich, so der Grund, wieso die Aktie nicht gut läuft, aber ist auf jeden Fall eine interessante Idee. Chart sieht gar nicht, also noch im Abwärtstrend, aber scheint sich so ein bisschen zu fangen. Ne? Mal sehen. Ich habe immer einen Alarm reingelegt über 15 Euro. Kann natürlich wirklich gut sein, dass da vielleicht nächstes Jahr nochmal die Story gespielt wird. Und wenn dann dieser Börsengang kommt zu einem guten Niveau, könnte es natürlich auch ein schönes Gap geben oder so morgens. Auf jeden Fall,
ja. Ja, mal auf die Watchlist packen. Vielleicht bekommen wir über den Chart selber ein Einstiegssignal, über relative Stärke, über neue News des Unternehmens. Blind würde ich jetzt hier auch nicht hinterher springen, aber ich denke, für die Watchlist ist es ein ganz geeigneter Kandidat, ja, auf den aktuellen Niveaus.
Genau, perfekt. Dann fange ich mal an mit meinem ersten Favoriten. Ich hatte ja vorhin schon kurz gesagt, ne, mit den Ausbauzielen, die in den nächsten Jahren kommen müssen. Ich hatte auch heute Morgen, hatte ich das, glaube ich, gepostet, was die Solarenergie leisten muss, das muss ich vervierfachen. Und bei der Windenergie sieht es ja ähnlich aus. Und da wäre es mein Favorit, dann nehme ich einfach den Weltmarktführer Vestas Wind. Es gäbe viele Möglichkeiten, auch Nordex meldet ja zuletzt ganz viele Aufträge. Aber auch eine Vestas Wind, ich muss mal gerade meine Chart aufmachen, die hat es ja auch massiv gebeutelt, weil sie auch Gewinnwarnungen gebracht haben und so weiter wegen Lieferkettenproblemen. Sie haben auch kein Problem mit Aufträgen, sondern eher mit Margen, und es ist ja bei vor allen Dingen bei Nordex ein ganz, ganz großes Problem, aber als Weltmarktführer kann man, hoffe ich, dann zumindest wieder bessere Preise durchsetzen irgendwann, und zumindest langfristig ist die Aktie deutlich erfolgreicher als eine Nordex, deswegen habe ich hier mal deswegen habe ich die Aktie mal als Top-Pick gewählt. Die letzten Zahlen waren auch richtig gut vom Auftragseingang her. Der Kapitalmarkttag, ich musste mir den mal komplett anschauen, aber da waren sie eigentlich auch sehr optimistisch und haben Prognosen, wie stark sie wachsen wollen und so weiter. Deswegen ist die Aktie mal bei mir auf der Liste ganz oben, und ich muss mal gerade schauen, im Hoch war die Aktie Anfang des Jahres bei 320 dänischen Kronen und ja, war jetzt im Tief sogar bei 170 dänischen Kronen. Gab ja einen riesigen Abriss, 30% Verlust nach den letzten schwachen Quartalszahlen, und ja, 2022, so meine Spekulation, könnte hier wieder deutlich besser werden, und vor allen Dingen jetzt auch 2023, also die nächsten Jahre halt alle. Ne? Und es kann, ich hoffe einfach, dass der Markt in dem ganzen Sektor wieder jetzt Wachstumsfantasie einpreist, nachdem vor allen Dingen durch Corona und Lieferketten das ja jetzt sehr, sehr schlecht war. Denn Nachfrageproblem gibt es auf keinen Fall. Jetzt müssen sie es nur schaffen, natürlich die PS auf die Straße zu bringen und die Margen wieder zu heben. Deswegen probiere ich das mal hier bei Vestas Wind. Es gibt ja natürlich viele, viele weitere Möglichkeiten in dem Sektor mit Betreibern auch oder mit Stromerzeugern, halt allgemein sowas wie RWE. Aber naja, ich habe mich jetzt einfach mal für Vestas Wind entschieden, weil die Aktie stark abgestraft wurde und ja, hoffentlich nächstes Jahr wieder punktet. Genau, so. Mhm. Und okay. Als zweites noch, also ich habe mir zwei ausgesucht, du kannst ja vielleicht nochmal eine zweite Aktie raushauen, wo du noch ganz gute Chancen siehst.
Ja, Michi, also ich habe die Team Fuhr genommen.
Ach ja, krass.
Okay. Ich war mir nicht sicher, ob du sie nimmst, aber ich dachte, ich möchte auch nicht zu viel Hoffnung.
Das Ding war mir zu heiß, da liegt, da kann man voll daneben liegen oder Volltreffer landen, ja.
Ja, das Ding ist, ich möchte da jetzt auch nicht zu viel Hoffnung rein projizieren, aber die Chancen für einen Comeback stehen ja gar nicht so schlecht. Also im Endeffekt, was ein Unternehmen auch vor allem dieses Jahr ja zum Verhängnis wurde, war eine viel zu optimistische Einschätzung des Wachstums, vor allem auch im Asienbereich, China. Und dann auch diese Werbedeals, gerade mit Menu, das hat halt schon sauer aufgestoßen, dass man deswegen ja dann auch die Prognose senken musste. Im nächsten Moment ja auch die mittelfristige Prognose, also massive Vertrauensverluste, gar keine Frage. Es gibt bis jetzt auch keinen Grund, da irgendwie was zu machen. Aber was man halt sagen muss, man hat ja dieses Jahr auch einen ordentlichen Deal mit SAP an Land gezogen. Dann auch wiederum der Einsatz von Augmented Reality Lösungen in der Industrie. Also das darf man auch nicht vernachlässigen, das ist ja auch ein starkes Zukunftstrendthema. Dann das Unternehmen schreibt hohe Gewinne und hat starke Cashflows, also es ist nicht unbedingt doch auch Kapital angewiesen, dass man hier auch die Sorge hat, neue Kapitalerhöhungen. Und wenn jetzt hier, sage ich mal, ein bisschen wieder Hoffnung reinkäme, dass das Wachstum auch im kommenden Jahr wieder ein bisschen schneller anzieht, als die Erwartungslage aktuell ist, oder ein paar neue Deals an Land gezogen werden, dann kommt die halt von wirklich einer sehr niedrigen Bewertungsbasis, wo man teilweise ja auch schon sie als potenziellen Übernahmekandidaten rumgereicht haben. Ja, weil man kriegt ja auch sehr viel Technologie im Endeffekt von dem Unternehmen. Und auch dieses Gesamtpaket, ja, ich finde, Team Fuel ist gerade auch ein bisschen aus der Mode medial abgeschrieben, in Anführungszeichen. Und das ist immer eine ganz gute Ausgangssituation, wenn das Unternehmen ein bisschen vom Fokus weggeht, vielleicht einen neuen Boden ausbildet oder dann eben die ersten positiven News kommen, die ersten relative Stärkezeichen in den ersten Wochen, wo man halt sagt, vielleicht setzen Institutionelle hier auch auf ein Comeback etc. Finde ich den Titel schon auch noch interessant. Also es ist, wie gesagt, kein direkter Kauf oder so, ähnlich wie auch bei einer ProSieben. Die Aktien müssen sich bewähren, keine Frage. Aber auf den aktuellen Niveaus, Chance-Risiko abgewogen, eigentlich auch gar nicht so schlecht. Und okay. Ich sag mal, da sind halt auch schnelle 100% drin bei so einer Teamführer, ja. Und ich habe jetzt mal bewusst auch so einen Titel genommen, wo man jetzt sagt, nicht eher die konservativen 30-40%, wie vielleicht bei einer Energiekontur, nur zum Beispiel, weil die kam jetzt auch wieder deutlich zurück, sondern ja, wenn es halt da läuft, kann auch sein, der Hebel, das Pendel schlägt sehr schnell wieder um und dann haben wir da halt auch schnell mal einen Verdoppler wieder drin.
Ja, genau. Also ist auch nicht hoch bewertet, ne? Also KGV irgendwie 20 oder so. Und laut Analystenschätzung soll sich der Gewinn 2024 sogar fast verdoppeln. Bin ich mal gespannt, ob das so hinhaut. Aber mit knapp 2,5 Milliarden Marktkapitalisierung ist es halt echt, könnte ja hier so eine Apple oder Alphabet mit einem Tagesgewinn fast auffressen.
Ja, das ist es halt, gell. Und wenn du überlegst, wir standen dieses Jahr im Hoch noch bei knapp 50 und jetzt stehen wir halt bei 12, gell. Mhm. Also verrückt.
Aber es ist mal wieder auch ein Beweis, wie heftig die Börse dann auch Enttäuschungen einpreist einfach. Ne? Das hast du auch vor allen Dingen am US-Markt, aber ja, auch am deutschen Markt ist das halt einfach da. Auch so eine Global Fashion Group und so, die hatte dann ewig bei 1-2 Euro rumgekrebst, hat sich dann mehr als verzehnfacht innerhalb kürzester Zeit. Aber jetzt hat sie sich halt auch schon wieder geviertelt oder getrittelt oder so. Ne? Also das ist schon heftig, je nachdem, wie da der Markt irgendwelche Zukunftsgewinne einfach einpreist. Aber klar, TeamViewer ist auf jeden Fall echt ein spannender Kandidat. Ich werde das auf jeden Fall auch genau verfolgen, ob hier nachhaltiges Kaufinteresse mal reinkommt. Zumindest steht es ja jetzt mal wieder bei 12 Euro. Also nicht mehr ganz am Tief, aber Trendwende ist auch jetzt noch nicht da. Aber auf jeden Fall ein guter Kandidat, ja.
Okay, schauen wir mal.
Dann kann ich ja mal meinen zweiten Favoriten noch raushauen, hatte ich auch schon öfters drüber gesprochen. Also ich habe jetzt mir überlegt, je nachdem, ob Value, und ich sag mal, Vestas ist eher so ein Value-Wert oder so ein bisschen Industrie und so weiter, nehme ich noch eine Aktie aus dem Tech-Sektor, je nachdem, was gut läuft, vielleicht habe ich dann zumindest eine Aktie, die einigermaßen ist. Ist aber auch hochspekulativ, nämlich Roblox. Thema Metaverse möchte ich ein bisschen abdecken. Und Roblox hat ja eben den großen Vorteil, dass sie sehr stark wachsen, vor allen Dingen auch im jungen Publikum. Jetzt im November, die Zahlen, die haben ja beim Nutzerwachstum waren sie gut mit 35% Wachstum, aber die Leute haben halt ein bisschen weniger ausgegeben als im Vorjahr, aber das hat jetzt so ein bisschen die Aktie gedrückt, aber ändert jetzt nichts an der Story im Endeffekt. Da sind jetzt auch viele, viele Kooperationen, zum Beispiel mit Nike und so weiter, die wollen alle ins Metaverse und da ist Roblox aktuell, glaube ich, so mit das führende Unternehmen. Meta will da ja auch viel machen, aber ich weiß nicht, ob die Marke Meta bzw. Facebook, ob die nicht zu stark angeschlagen ist. Man hat so das Gefühl, die jungen Leute wollen da nichts damit zu tun haben irgendwie. Und ob sie es jetzt schaffen, dort nochmal zu ändern irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht sind es doch eher neue Unternehmen wie Snap und Roblox, die dort in Zukunft die Etablierten abhängen. Deswegen habe ich mal Roblox genommen einfach und ist natürlich echt auch ein Schuss ins Blaue, ob das Wachstum wirklich anhält oder ob Roblox das Wachstum sogar nachlässt, dann kann die Aktie sich auch wieder halbieren. Deswegen ist das sehr, 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 sehr spekulativ, aber habe es einfach mal genommen, weil es geht ja jetzt auch um eine größere Bewegung. Deswegen bringt es nichts, jetzt hier so eine ganz, ganz langweilige Aktie zu wählen. Das ist, naja, schauen wir mal. Also auf jeden Fall Roblox ist mein Kandidat Nummer 2. Du hast vorhin gemeint, du hast noch weitere Aktien auf der Liste oder?
Genau, also ganz kurz, wer hätte ich hier noch eingehakt? Und zwar in Bezug eben auch auf Metaworld und was alles noch im nächsten Jahr passieren wird. Gerade bei Apple wird ja möglicherweise auch gemunkelt, dass sie mit einer VR-Brille rauskommen. Das wäre ja, und da sehe ich schon großes Potenzial, wenn Apple das gut macht. Vor allem eben auch, ich finde teilweise, wenn ich die Brille noch aufhabe, dann ist manchmal immer noch so das Hauptkriterium die Auflösung. Und wenn man das halt noch, sage ich mal, steigern kann, hey, dann hast du so eine Brille auf, kannst du dir einen geilen Film oder irgendwas reinziehen, musst nicht mal mehr aufrecht sitzen irgendwie, also das, und dann auch mit dem Metaverse und in Bezug darauf, das schwedische Hightech-Unternehmen Tobii Technology, ich weiß nicht, hast du bestimmt auch schon davon gehört, im Endeffekt, die haben halt Produkte für die Blickerfassung, also Eye-Tracking und Augensteuerung, Eye-Control und gerade im Metaverse, wenn du jetzt mal von diesen Avataren ausgehst, ich sag mal, desto menschlicher die werden, desto höher ist ja auch das Potenzial. Und wenn eben auch diese Gestensteuerung erkennt, wie deine Augenmimik ist und das wirklich gut auch rübergebracht werden kann oder eben auch ja die Technologie allgemein in den Headsets irgendwie Anklang finden sollte, dann könnte ich mir vorstellen, dass da auch ein großer Markt für die entsteht und dass dann auch sehr schnell neue Fantasie reinkommen kann. Hier gab es jetzt dieses Jahr noch in den letzten, ja kurz, jetzt eigentlich vor der Jahreswende noch eine Abspaltung. Deswegen ist die Aktie optisch jetzt auch ein bisschen verzerrt. Aber gerade Metaverse, ja, weil das ja wirklich ein krasses Next Big Thing werden kann, finde ich, da passt diese Tobii Technology auch gut rein. Deswegen sollte man den Titel sich auch mal auf die Watchlist packen.
Ja, ist halt echt so, es gibt viele Unternehmen, die da mit verschiedensten Softwarelösungen oder auch Hardwarelösungen oder Chips und so weiter, ne, dass die da, das ist echt.
Halt. Aber Eye-Tracking ist halt schon was krass, eine ganz tiefe Geschichte von der Technologie-Seite, was dem Ganzen halt einen ordentlichen Mehrwert geben würde.
Bin halt echt mal gespannt, wann sich das wirklich durchsetzen soll, ob wir wirklich da mit diesen Brillen irgendwie hier rumsitzen. Es gab ja schon mal diesen Hype mit Second Life, ich weiß nicht, ob du das überhaupt noch kennst, ne? Aber war die Technik noch nicht weit genug. Da war dann auch irgendwann Adidas, die da irgendein Land gekauft haben und einen Store aufbauen wollten. Am Ende haben sie alles wieder geschlossen, weil es gar keine Nutzer gab. Aber ich glaube, diesmal ist es schon anders. Ja, die Frage ist halt wirklich, wie es genau in Zukunft aussehen wird. Aber ich glaube schon, dass in die Richtung viel, viel passieren wird. Genau. Jo, okay. Hast du noch einen anderen Kandidaten sonst? Ansonsten gehen ja, wir mal
wenn wir mal wirklich im spekulativen Bereich bleiben wollen. Ich meine, so eine Valneva muss man natürlich auch auf dem Schirm haben mit dieser Totimpfstoffgeschichte, wenn sie da die Zulassung. Da kam gerade
eben auch eine Meldung. Der Herr Lauterbach hat gemeldet, sie haben, glaube ich, 11 Millionen Impfdosen gekauft. Die Aktie ist auch gerade eben ganz gut angesprungen von 25 Euro auf über 26 Euro. Also, ja, ganz interessant.
Ja, also wenn die wirklich die Zulassung bekommen sollten, man sieht ja die Erfolgsgeschichten dieses Jahr mit BioNTech. Es muss ja nicht ganz so krass ausfallen. Man ist natürlich auch nicht so breit aufgestellt mit dieser mRNA-Technologie, dass man noch im Krebsbereich und dass es viel mehr Anwendungsgebiete gibt. Aber an sich, ja, wenn der Impfstoff kommen sollte, dann hat die Aktie auch noch ordentliches Potenzial. Aber es ist eher wirklich im hochspekulativen Bereich angesiedelt und da würde ich auch erstmal noch die Nachrichtenlage abwarten. Wenn man sieht, ja, das Ding ist hochvolatil, deswegen auch ganz wichtig zu betonen, echt spekulativ, gab jetzt immer wieder auch schon negative Nachrichten, gerade wo man ja letzte Studiendaten in Bezug auf die Boosterwirkung, da haben sie schlechter abgeschnitten. Mhm. Aber irgendwo, ja, hat dieses Thema Totimpfstoff, ja, könnte natürlich auch dann nächstes Jahr dazu beitragen, dass man die Pandemie noch besser in den Griff bekommt, wäre wünschenswert und deswegen vor dem Hintergrund auch mal die französische Valneva auf die Watchlist packen.
Das war auch ein Tipp von der Community vom Thomas, okay. Der hat das auch gesagt, Covid wird Teil unserer Gesellschaft bleiben und demnach auch die Impfungen dagegen. Nicht nur die mRNA-Gegner, sondern auch die vielen Länder ohne genügend Impfstoff warten auf Alternativen. Im Vergleich zu den Wettbewerbern hat Valneva noch viel Aufholpotenzial, was die Bewertung angeht. Ja, Bewertung ist vom Börsenwert jetzt her 2,62 Milliarden, wobei Valneva niemals auch nur im Ansatz so diese Mengen absetzen wird wie mRNA. Ich glaube, diese Totimpfstoffe kann man auch gar nicht so leicht produzieren. mRNA ist ja relativ einfach zu produzieren und zu skalieren. Das Problem bei Valneva ist meiner Meinung nach, wenn ich mir so mal die Schätzungen anschaue, die Aktie steht ja jetzt bei 26,40 Euro rum. Und für nächstes Jahr werden 1,19 Euro Gewinn pro Aktie erwartet, 2023 2,04 Euro. Das wäre dann irgendwie ein KGV 10, 15 rum. Ich meine, eine BioNTech hat aktuell sogar unter 10 an KGV eine viel, viel größere Marktstellung. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, welche Aufträge hier jetzt schon mit eingearbeitet wurden in den Schätzungen, aber es muss halt noch deutlich mehr an neuen Aufträgen kommen, um hier richtige Kursschübe zu verursachen, meiner Meinung nach. Also da reicht es nicht jetzt mal hier 1 Million Stück oder was war das, aus Bhutan oder so und jetzt hier nochmal aus Deutschland, aus Frankreich wird bestimmt was kommen, aber der Großteil des Marktes ist natürlich nur abgegrast durch die mRNA-Hersteller. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine Spekulation wert, aber für mich ist da halt schon auch jetzt, ist es schon so ein bisschen durchs Dorf gejagt worden, die Aktie von diversen Börsenbriefen, deswegen ist es mir eher so eine Trading-Aktie, wo man mal immer mal zugreifen kann, kurzfristig, aber ich weiß nicht, ob es
sagen wir also so, es gab viele Vorschusslorbeeren, ja. Ich sag mal, der Ritterschlag braucht jetzt halt über die Zulassung und wenn die käme, ja, es gibt ja viele Argumentationen, die auch für den für diesen Totimpfstoff sprechen, ja. Auch von der Wirkdauer etc., dann wiederum, wenn der News-Impuls kommt, das könnte halt wirklich nochmal deutliche Fantasie reinbringen. Aber ansonsten bin ich bei dir, ist schon viel Vorschusslorbeer drin, eine hohe Erwartungshaltung da. Wenn jetzt halt da nicht geliefert wird oder wenn, sage ich mal, jetzt nochmal eine Studie schlechte Ergebnisse bringt, Zulassung wird verschoben, warum auch immer, das dürfte eher auch die deutlich negativ belasten. Aber wenn was Positives noch kommt mit der Zulassung in Kombination, dann könnte es echt nochmal abgehen.
Ich glaube, das Hauptproblem ist halt einfach, dass die Börse nicht mehr so sehr diese Impfstoffhersteller spielt aktuell. Es kann sich vielleicht nochmal ändern, ja. Weil man hat ja Novavax gesehen. Ja, die haben ja die Zulassung bekommen und die Aktie rauscht von plus 10% auf minus 10%. Das kann bei Valneva dann natürlich auch passieren, weil ja jeder schon mit der Zulassung rechnet sozusagen. Also da müssen echt noch Riesenaufträge kommen und so weiter. Und ich glaube jetzt, wann war das, dass BioNTech zusätzlich 200 Millionen Dosen liefert an die EU. Das hat die Aktie nicht mehr bewegt, das muss man sich mal vorstellen. 200 Millionen und die Preise sind ja, glaube ich, mittlerweile bei 25 Euro pro Dosis oder so. Also das hat schon massive Auswirkungen und selbst das wird ja nicht mehr so wirklich gespielt. Deswegen, ja, aktuell ist eher so Reopening. Da muss sich also nochmal was in der Stimmung am Markt ändern, dass die Aktie richtig nach oben schießt. Aber gut, wir werden es sehen. Ja, ist auf jeden Fall wert, mal weiter beobachtet zu werden. Genau, jetzt kann ich mal kurz schauen, was sonst noch so kommt. Ah, ganz interessant, der Lars hat, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das aussprechen kann, Xinjiang Goldwing, weißt du, was das ist? Genannt?
Puh, mit Goldwing?
Goldwing, Windturbinenhersteller ist das. Windturbinenhersteller, der zweitgrößte der Welt mittlerweile, oder der größte sogar, ich glaube, das habe ich auch schon mal gelesen, sind jetzt an Vestas dran, ist eben aus China. Und die könnten natürlich auch profitieren. Ist natürlich auch eine sehr spekulative Sache. Da hast du jetzt aber auch wieder das China-Risiko mit drin. Und da bin ich gar nicht so drin. Aber klar, wenn die wachsen sehr stark. Ich glaube, in China bauen sie auch massiv aus. Deswegen kann man auf jeden Fall auch mal beobachten, aber ich bleibe dann lieber mal bei meiner Vestas, die ist mehr, da hat man zumindest kein politisches Risiko, sondern wir haben ja auch hier in Europa große Wachstumsziele, deswegen bleibe ich mal bei der mit dabei.
Vor allem, wenn du dir den Chart anguckst, man sieht eben ja die Haupt, also die wird eigentlich nur bewegt über Asien, klar, mhm. Da werden die Haupt, oder da ist die Hauptbörse und deswegen, ja, bewegt sie sich eher wenig, sage ich mal, während unseres Handels, also die Hauptbewegung ist dann immer durch Up- oder Down-Gaps eben.
Genau.
Je nachdem, wie Asien vorgelegt hat, ja.
Also zum Traden ist das nicht geeignet, ja.
Genau,
ja,
eher schwierig, wenn man von dem Unternehmen überzeugt ist, müsst, aber ich bin da jetzt ehrlich gesagt auch nicht so tief drin. Sie hat sich eigentlich ganz gut gehalten, hat diese Asien-Kapriolen ganz gut weggesteckt. Wenn es dann hier mal, sage ich, über die 2-Euro-Marke, was auch immer das dann in Asien für ein Kurs ist, könnte sein. Klar, zum Jahresauftakt, grüne Aktien werden nochmal massiv akkumuliert. Man ist immer gut zu wissen, was man da noch hat. Aber ich bin da auch wieder bei dir. Hast halt das China-Risiko und da gab es halt auch schon herbe Enttäuschungen. Also da muss man schon wissen, mit was man es zu tun hat.
Der Schuss kann auch einfach in beide Richtungen gehen. Wenn sich diese ganze China-Problematik lockert und die Regierung irgendwie wieder ein bisschen börsenfreundlicher wird und nicht die Unternehmen drangsaliert, dann fließt vielleicht auch wieder Geld rein in den Markt. Dann kann es eine krasse Performance-Aktie werden. Vielleicht auch wie eine Alibaba und Co. Aber es kann ja eben auch in die komplett andere Richtung gehen. Das ist wirklich aktuell überhaupt nicht abzuschätzen, meiner Meinung nach. Deswegen, naja. Und er hat noch einen zweiten Tipp. Und den finde ich auch ganz spannend. Haben wir auch schon oft drüber gesprochen, nämlich About You. Aktuell ist das Thema E-Commerce überhaupt nicht sexy. Und er sagt, der Tarek Müller, der Gründer oder der Co-Gründer, der war gestern Abend auch in einem Podcast. Da war gestern von Doppelgänger, die haben so auf Twitch haben die gestreamt. Und er hat da nachvollziehbar dargestellt, warum er eine Outperformance gegenüber der Konkurrenz erwartet, weil sie eben eine bessere Software haben, keine Lieferengpässe hatten und so weiter. Und das finde ich auf jeden Fall auch ganz spannend. Neben Zalando, About You wächst, glaube ich, sogar ein Ticken stärker. Und sie haben eben den Vorteil, dass sie auch ihre Software mitverkaufen und sich da so ein zweites Standbein mit aufbauen. Und ich habe letztens auch ein bisschen bestellt dort, finde auch die Website und so weiter echt alles richtig gut gemacht, muss ich sagen. Also es hat echt top, mir gefällt es besser als Zalando, muss ich sagen. So vom Handling her ist natürlich auch Geschmackssache, aber auch er ist eben auch so ein bisschen visionärer Typ, hat richtig gute Ideen. Sie machen jetzt auch viel mit Rappern und so weiter, also sie stellen sich da schon breit auf und wollen nicht nur so ein reiner Online-Versender sein, sondern entwickeln immer wieder neue Ideen, deswegen, das finde ich eigentlich auch ganz spannend. Könnte man sich auch überlegen. Ich habe ja ein paar Aktien im Langfristdepot, kam jetzt leider auch wieder zurück, wegen der Gesamtmarktschwäche. Und er hat, glaube ich, das hat er auch gestern gesagt, in dem, sie brauchen auch, also man sollte nicht denken, dass die nur profitieren von Lockdowns, weil wenn du halt nicht mehr das Haus verlässt, ja, dann brauchst du auch nicht immer wieder neue Klamotten zu kaufen. Das brauchst du ja eher nur, wenn du mal rausgehst, auf Konzerte gehst und die fünfte graue Jogginghose braucht man halt irgendwann auch nicht mehr, so ungefähr, ja. Also das ist, habe ich gar nicht so bedacht, aber macht schon Sinn, ne? Also von einem normalen Leben würden die dann auch wieder irgendwann profitieren, wenn man sich dann wieder schick einkleiden möchte.
Ja, die haben ein gutes Plattformgeschäftsmodell ja auch noch dabei. B2B wächst auch gut. Die letzten Zahlen, die waren ja auch gut. Ja, danach kam ja mit Verzögerung auch diese erste Erholungsbewegung in der Aktie. Wahrscheinlich leidet sie gerade einfach insgesamt mit oder unter der Schwäche. Im E-Commerce-Bereich wird dann Sippenhaft genommen. Aber ich denke auch, eine About You ist grundsätzlich ein spannendes Unternehmen. Und wenn die sich nächstes Jahr vielleicht auch alle ein bisschen wieder abkoppeln können, ja, von so einer Branchen- oder Sektorstärke. Gerade Zalando ist ja jetzt auch deutlich zurückgekommen. About You hat jetzt ja auch von den Hochs bei 25 knapp drunter, jetzt stehen wir wieder bei knapp 20. Ja, also ist auch für nächstes Jahr, habe ich definitiv auch auf der Watchlist.
Genau, und jetzt kommt da auch noch eine weitere spekulative Aktie. Ich glaube, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Letztes Mal eher im negativen Sinne, und zwar dass die Aktie Compleo Charging Solutions, also Ladesäulenanbieter, die hatten ja zuletzt auch, glaube ich, von Innogy was übernommen. Und da sagt der Shortman 187, dass das sein Top-Pick ist. Sie hatten ja zuletzt eine Kapitalerhöhung, mit der sie das dann finanzieren wollten. Und ich meine, das Management hatte da irgendwie nicht dran teilgenommen oder so. Das war ein bisschen komisch. Und die Aktie hat auch massiv korrigiert. Sie hatten auch, glaube ich, eine Gewinnwarnung dieses Jahr dann einmal. Aber ähnlich wie erneuerbare Energien wird auch der Ladesäulensektor 2022 und die nächsten Jahre stark wachsen. Also sind ja ein sehr kleiner Anbieter im Endeffekt. Alfen ist deutlich größer, gibt ja noch viele weitere. ABB bringt, glaube ich, auch jetzt die Ladesäulensparte an die Börse. Ist natürlich, könnte gut gehen, aber auch so ein Schuss ins Blaue, würde ich sagen, weil man es schwer einschätzen kann, wie jetzt wirklich die operative Performance ist. Oder wie siehst du die Aktie?
Ja gut, die haben halt am Anfang Oktober schon für Enttäuschung gesorgt, indem sie ja dann auch die Jahresprognose abrupt doch noch gesenkt haben. Und bei solchen, sage ich mal, Unternehmen, die eben auch nicht gerade günstig bewertet sind, ist es ja dann schon auch immer, geht mit einer entsprechenden Enttäuschung einher. Dann gab es das kurze Aufbäumen, aber dann wurde die Aktie auch ja, dynamisch wieder auf neue Tiefs befördert. Wenn wir jetzt mal anschauen, innerhalb des Jahres waren wir ja schon bei knapp 120, am Tief waren wir bei 50, also auch das ist wieder gerade so eine Momentum-Aktie, die es halt dann doch im Laufe des Jahres auch noch ordentlich gebeutelt hat, aber weil hier auch Nachrichten im Spiel waren. Und dann zuletzt gab es ja eine ziemlich optimistische Äußerung von Kepler-Chevreux. Die haben die Aktie mit einem Kursziel von 103 Euro dann in die Bewertung mit aufgenommen, aber man hat gesehen, das hat auch da wieder eigentlich nur für ein ganz kurzes Aufbäumen gesorgt. Danach ging es sofort auf neue Tiefs. Also ich würde sagen, in der Branche finde ich Alfen eigentlich die spannendere Aktie wie Compleo, weil sie einfach auch noch über ein besseres Produktportfolio verfügt. Aber ja, an sich, die Story ist, sage ich mal, schon spannend. Aber ich denke, hier muss vom Unternehmen selber mehr kommen, dass hier, sage ich mal, sich nachhaltige Kurssteigerungen wieder einstellen können. Es ist immer schön zu sehen, gerade solche Buy-Ratings, wenn die, sage ich mal, verpuffen. Das war ja ein Aufwärtspotenzial auch von knapp 100%. Solche Kursziele gibt's ja auch nicht jeden Tag. Und jo, kann sein jetzt im Endeffekt, der Trend hat einfach Bestand. Viele wollen hier noch raus zum Jahresende. Wiederum Stichwort Window Dressing. Ist immer gut. Man hat so eine Watchlist, die einfach viel aus dem Bereich E-Mobilität abdecken, weil da wird viel passieren müssen. Auch im nächsten Jahr. Vor allem auch wieder, was die Batteriehersteller angeht. Die Minen wiederum, die die Rohstoffe liefern. Also da denke ich, wird extrem viel passieren. Warta, klar, gehört auch mal auf die Watchlist. Und so eine Compleo darf da natürlich auch nicht fehlen. Aber wie gesagt, wenn ich die Wahl hätte, glaube ich, zwischen Compleo und Alfen, würde ich mich für Alfen entscheiden.
Ja, ich auch, auf jeden Fall. Zwar vielleicht nicht so krasse Schwankungen, aber
ist ein Broken Leader. Da muss jetzt einfach wieder mehr kommen. Das Vertrauen aufgebaut, ähnlich wie bei TeamViewer. Aber wenn eben Vertrauen hergestellt wird und es kommt zu dem Überraschungseffekt, dann kann da auch sehr schnell wieder sehr viel passieren. Keine Frage.
Genau, da können wir jetzt mal Richtung Wasserstoffsektor schwenken. Da gab es auch einige Tipps. Wir können gar nicht alles durchgehen jetzt, aber vielleicht nochmal. Einmal wurde jetzt Elring Klinger erwähnt und einmal Plug Power. Bin ich mal gespannt. Bei Elring Klinger sagt der Speed Devil, Wasserstofffantasie auch durch Förderung vom Bund. Spekulation, dass man auch Lieferant fürs neue Tesla-Werk wird. Elektromobilität, dabei schöne neue Geschäftsfelder und Umwandlung von klassischen Zulieferer zu schaffen. Genau. Kurs ist zurückgekommen. Ja, also genau. Also Elring Klinger hatte ja auch so ein paar Kooperationen zuletzt, auch im Wasserstoffsektor, aber auch mit Airbus war das ja, ne? Aber es dauert halt, bis da die Umsätze kommen. Aktuell macht man immer noch das Geld als klassischer Autohersteller, aber klar ist, haben wir auch schon öfters, glaube ich, mal besprochen und tradet man auch mal immer ganz gerne. Aktuell fehlt aber immer noch so die Zündung, dass hier wirklich viele Umsätze kommen. Ne? Man ist schon lange im Brennstoffzellensektor aktiv, es gab so ein paar Aufträge, aber ich glaube, der Anteil ist halt immer noch sehr, sehr gering, deswegen. Ja, also auf jeden Fall trotzdem natürlich, das ist so eine Akte, die natürlich gespielt werden kann nächstes Jahr. Ne? Werde ich auf jeden Fall auch immer genau beobachten, oder? Wie siehst du die?
Ja, die hängt im Endeffekt an den ganzen Zulieferern. Wenn der Autosektor, wenn die Autozulieferer ganz gut wären, dann wird die da gerne mitgezogen. In Bezug auf Wasserstoff, wie du auch sagst, ist einfach noch zu viel Zukunftsfantasie, wenn man eben mal schaut, mit was die immer noch ihre Hauptumsätze machen. Und deswegen verpuffen solche Meldungen auch immer recht schnell wieder. Sicherlich, wenn da was kommt, kann man als Trader drauf setzen. 1, 2, 3 Tage kann die Aktie dann auch wiederum ziehen. Aber da muss mehr kommen, dass daraus, sage ich mal, so strukturell sich was ändert und dass dann auch der Kurs auch entsprechend nachhaltig von profitiert. Also sehe ich noch nicht so, dass die Fantasie, dass das Geschäft ist noch zu jung und zu klein, dass es nachhaltig in der Aktie sich bemerkbar macht.
Ja, da ist, ich glaube, Plug Power eher Chancen, dass da wieder
ein Hype reinkommt. Klar, Pure Play ist eine ganz andere
Geschichte. Genau, weil der wurde jetzt auch genannt hier vom ERC. Okay. Wasserstoff-Hype kommt zurück. Sie haben viele News und Kollaborationen. Ich glaube, was war das gestern letztens? Wollen sie ein Bus bauen oder so. Und sie haben halt eben, und das ist der große Vorteil, da sieht man eben, dass diese Blasen doch für was gut sind. Sie hatten ja mehrere Kapitalerhöhungen und Kooperationen, haben jetzt halt 5 Milliarden Dollar Cash noch. Wahrscheinlich jetzt sind es mittlerweile ein bisschen weniger. Aber damit kann man natürlich viel anfangen. Sie wollen ja so ein riesiges Netzwerk aufbauen mit vielen Fabriken, Pipelines, Lastern, was weiß ich was alles. Also das ist auf jeden Fall interessant. Sie haben auch jetzt mittlerweile in Europa, ich glaube in Duisburg haben sie jetzt ihre Europazentrale, könnten auch hier jetzt von den Anstrengungen profitieren, die die ganzen Regierungen in den Sektor reinpacken. Also ist ja immer noch hoch bewertet, die Aktie, aber haben halt viel Cash und jetzt starke Umsatzsteigerungen in den nächsten Jahren wahrscheinlich. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass die Aktie eher gespielt wird wieder, wenn man, zumindest wenn der Wasserstoffsektor allgemein wieder anspringt.
Genau. Ja, oder auch so eine Bloom Energy. In den USA soll ja auch grüner Wasserstoff subventioniert werden. Ich denke, da gibt es schon noch auch andere Pure Plays in dem Segment, ja, die auf jeden Fall auch auf eine Watchlist gehören. Ja. Also Wasserstoff-Watchlist und da gehört auch eine SFC Energy weiterhin drauf. Die haben ja zuletzt auch ein ganz gutes Zahlenwerk gebracht, sind dann aber auch immer sehr stark in Korrelation mit den US-Wasserstoffaktien. Gefühlt, also gerade auch nicht so ein starkes Eigenleben in der Aktie wirklich, aber ja, auch eine SFC finde ich immer noch spannend. Gibt ja im deutschen Markt auch nicht so viel, wo.
Nee, und die ist im Verhältnis auch extrem geradezu lächerlich bewertet, genau, ne? Aber das ist halt immer so, ne? Diese Bewertung USA, Europa, das ist halt immer so ein riesiger Unterschied einfach. Und die Amis sind da ein bisschen optimistischer. Genau, vielleicht noch als allerletztes, die anderen können wir vielleicht beim nächsten Mal dann durchgehen. Noch vom Breeze vor 14.07, zwei Favoriten, einmal General Motors, finde ich auch ganz spannend, Anfang Dezember die Prognose angehoben, das ist ja ein konservatives Elektroauto-Play auch, ne? Die machen ja auch aktuell noch viele andere Autos, aber haben da auch jetzt große Anstrengungen drin, sich zu elektrifizieren, $100, sagt er, sind im kommenden Jahr möglich, Produktpalette ist interessant, am heimischen Markt sehr beliebt, Top-Management, ja. Die Aktie lief auch, glaube ich, ganz gut. Ne? Ford lief ja auch ganz gut. Hier in Europa laufen ja auch die Autohersteller gut. Und nächstes Jahr, auf jeden Fall, habe ich nicht so im Blick, aber klingt auf jeden Fall gar nicht so unspannend. Ist aber natürlich jetzt, ich weiß nicht, ob es die ganz krasse Kursrakete ist, ist ja auch eher so ein Value-Player. Und wenn Value-Aktien gespielt werden, könnte das natürlich auch so eine Aktie sein, die gut läuft.
Genau, das hätte ich jetzt auch noch ergänzt. Das ist ein Value-Play und man weiß nicht, so eine GM, die durchläuft jetzt halt auch nicht so schnell mal eine komplette Neubewertung, wenn man einfach mal sieht, wie groß das Unternehmen auch schon ist. Aber klar, wenn auch vor allem Value-Aktien in der Gunst hoch sind und Old Economy generell gespielt wird, kann man da vielleicht auch mal so, sage ich, 20-30% einfahren. Aber die ganz großen Moves erwarte ich mir von der Aktie jetzt auch noch nicht. Dafür muss ja auch zu viel auch umstrukturiert werden vom Geschäftsmodell. Sehr viel muss investiert werden. Fände ich VW zum Beispiel interessanter auf unserem deutschen Markt.
Mit dem Porsche IPO vielleicht. Genau. Zum Beispiel. Das ist echt, das stimmt, ja. Und als letztes vielleicht jetzt noch, das finde ich sogar spannender, die Freeport-McMoRan, es ist ja, glaube ich, ein Minenbetreiber, die vor allen Dingen auch im Kupferbereich aktiv sind. Und die Kupfernachfrage wird durch erneuerbare Energien und durch Elektromobilität massiv ansteigen. Und da könnten sie ordentlichst von profitieren. Ich weiß gar nicht, wie das Verhältnis war, aber auch in jedem Windrad, in jedem Elektroauto ist ein Vielfaches an Kupfer wie in normalen Verbrennern. Und dementsprechend sind sie so eine Art Schaufelverkäufer im Sektor. Und davon könnte die Aktie profitieren. Sieht auch charttechnisch gar nicht so schlecht aus. Die Bewertung, ich muss gerade mal schauen, wo die steht. Die wollen nächstes Jahr $3.38 wollen sie verdienen. Also irgendwie der Kurs steht bei $39, also eigentlich echt fair bewertet. Und wenn die Kupferpreise hochschießen oder die Nachfrage weiter hochschießt, dann könnten die natürlich ordentlich profitieren. Die Schätzungen gehen in den nächsten Jahren danach sogar runter, wahrscheinlich weil der Kupferpreis in den Analystenschätzungen weiter sinkt. Das ist natürlich die Frage immer. Das ist ja auch die Frage bei Aurubis. Die haben ja auch dieses Jahr Rekordgewinne. Hängt viel vom Kupferpreis ab, aber wenn die Nachfrage wirklich so hoch bleibt, ist ja ähnlich wie im Lithiumsektor, könnte das natürlich eine Aktie sein, die auch weiter sehr, sehr gut läuft. Deswegen finde ich auch ganz spannend, werde ich mal näher beobachten, auch für einen Trade vielleicht ganz interessant. Ich habe mir mal einen Alarm reingelegt, ist auch natürlich dann so ein Value-Play eher. Ne? Könnte sein, dass die sich ganz gut hält nächstes Jahr. Hast du sowas auch im Blick? Oder?
Genau, das sind ja also quasi die Bergbauunternehmen mit die Größten. Und wenn man sich auch mal anschaut, eine Vale, Rio Tinto oder BHP Billiton, die bilden eigentlich alle gar keine so uninteressante Chartstruktur. Also hier finde ich es immer interessant oder ist immer ein gutes Zeichen, wenn der gesamte Sektor dann halt irgendwann zum Leben erwacht. Mhm. Und die sind jetzt eigentlich dabei, so eine neue Aufwärtstrendstruktur aufzubauen, also der gesamte Sektor. Und desto mehr Argumente eben man findet, die für die Aktien jetzt sprechen könnte, auch eben unter dem Gesichtspunkt, dass eben Value favorisiert wird. Da sind es schon auch erste interessante mögliche Trendbewegungen. Ja, also die, ich glaube, die werden wir uns noch ein paar Mal anschauen müssen die nächsten Wochen.
Finde ich auch echt ganz spannend. Ja, super. Dann die anderen Favoriten gehen wir dann einfach zum Jahresstart durch. Ich meine, das Jahr ist ja lang und da können wir die in der ersten Woche, haben wir schon direkt Top-Inhalte fürs nächste Jahr. Gab nämlich noch die ein oder andere Sache, aber wir sind jetzt schon bei einer Stunde. Deswegen würde ich sagen, entlassen wir euch jetzt mal und schauen gleich mal, was der US-Markt noch macht. Das sieht irgendwie sehr, sehr ruhig aus aktuell. US-Futures im Endeffekt kaum verändert. Mittlerweile 14.30 Uhr jetzt am Mittwoch, deswegen schauen wir mal, was der Tag noch bereithält. Und falls wir uns nicht mehr hören, sage ich schon mal an euch alle schöne Weihnachtsfeiertage und genau, vor allen Dingen erholsame Weihnachtsfeiertage, die ihr hoffentlich mit euren Liebsten verbringt. Und genau, hoffe, dass wir dann gut ins neue Jahr starten. Nächste Woche wird es hier dann auch etwas ruhiger und dann geht's nächstes Jahr mit Vollgas weiter. Genau, also einen schönen Tag noch und ja, bis zum nächsten Mal.
Genau, schöne Weihnachten, guten Rutsch. Danke immer für die zahlreichen Aufrufe, fürs Vertrauen.
Genau.
Bleibt auf jeden Fall alles weiterhin sehr spannend. Nächstes Jahr werden wir dann natürlich auch, das Ziel ist natürlich, die Entwicklung möglichst schnell auf dem Schirm zu haben. Dann auch die Goldesel-Liste mit neuen Kandidaten zu bestücken. Und wir haben ja uns auch so ein paar Gedanken gemacht, da wird noch einiges kommen.
Genau.
Und in dem Sinne, ja. Bis zum nächsten Jahr, Michi.
Jo, genau. Dir auch. Genau. Schöne Weihnachten und guten Rutsch. Aber wir hören uns bestimmt nochmal.
Bis
zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.